Vater, der Milchmann, ja, der hat dann drei Töchter und eine Frau natürlich sowieso. Die Frau Golde hier, der Pepe und die Golde, das sind die zwei Hauptdarsteller, aber der hat drei Töchter. Und die erste heiratet noch einen jüdischen Schneider, ja. Der zweite schon einen Nichtjuden und der dritte überhaupt einen Atheisten, die dritte. Aber alles aus Liebe. Nicht? Und das ist natürlich für einen Juden fürchterlich, wenn die Traditionen so verfallen. Nicht? Überlegen Sie nur, die Eltern unter Ihnen wissen, es war völlig ausgeschlossen früher, eine Protestantin zu heiraten, wenn sie katholisch waren. Das hat es nicht gegeben bei uns. Nur um zu sagen, auch bei uns hat sich viel verändert. Und das Zitat schenke ich Ihnen, nehmen Sie das einfach mit, weil das kann man sich leicht merken. Unsere Mütter, unsere Väter sagten, Liebe kommt erst später. Das ist diese wunderbare Szene in Anna Devka, wo der Tepe seine Frau Golde fragt, Golde, liebst du mich? Ja? Und sagt, was soll diese Frage? Ich wasche dir, ich koche dir, ich teile das Bett mit dir. Soll das nicht Liebe sein? Also die haben nicht gelernt, sozusagen über ihre Gefühle zu reden. Früher hat man das Leben geteilt, miteinander gemeistert. Das war gar nicht so einfach. Ich an meine Großeltern denke, die haben gar nicht so ein einfaches Leben gehabt. Das war schwierig. Also das ist das Zweite, was ich jetzt mit Ihnen besprechen will. Hat sich tiefgreifend geändert. Und ich glaube, da gibt es eine ganz einfache Formel, die schaut so lustig aus. Vom Vertrag zum Vertragen. Haben Sie den Unterschied? Vom Ehevertrag, da braucht man den Willen, da braucht man die Unterschrift, da braucht man das Papier. Kann man in Bücher schreiben, hin aber zu den Vertragen. Vertragen aber heißt, das sind Gefühle, das sind zwei Menschen, da kommt jetzt die Liebe. Liebe kommt erst später, sagt der Milchmann in Anna Devka. Wir fangen an beim Ehepatent Josef II. 1783, das ist nicht so lange her, 200 Jahre ungefähr, 250 Jahre in der Zwischenzeit. Und der Josef II., der musste ein staatliches Eherecht einrichten, weil bis dahin war die Kirche verantwortlich im Habsburger Reich, nur die Kirche. Ja. Wer geheiratet hat, musste zum Priester gehen. Da gab es keine Alternativen, es gab ja nur Katholiken im Land. Nach der Reformation, da brauchte man nichts anderes. Aber der Josef II. Hat dann gesagt, okay, wir tolerieren Protestanten, wir tolerieren Freidenker, die vielleicht zu gar keiner Konfession gehörten. Ja. Das war neu. Und die haben aber auch geheiratet. Jetzt konnte er die nicht zum Priester schicken, wenn die nichts geglaubt haben oder Protestanten waren, zum katholischen Pfarrer schicken. Ja. Er hat gesagt, okay, da braucht der Staat ein eigenes Eherecht. Und dieses Eherecht heißt Ehepatent. Das hat er 1783 erlassen und gleich am Anfang, Paragraph 22, definiert er, was Ehe ist. Ehe weit spät hinten. Paragraph 22, der Ehevertrag, Kontrakt, selbst wird geschlossen, wenn eine Manns- und eine Weibsperson einwilligen, miteinander in eine unzertrennliche Gemeinschaft zu treten, um Kinder zu erzeugen, und der diesem Stande angliebenden Gerechtsame zu genießen. Das ist eine tolle Definition, was Ehe ist. Da haben Sie die drei Punkte, ich stelle sie nochmal heraus. Es geht nur um Mann und Frau. Da ist noch nichts von Regenbogen. Von Mann und Frau und Frau, das ist völlig undenkbar in der damaligen Zeit. Da geht es zweitens um unzertrennlich. Sie haben das im Wort drinnen, eine unzertrennliche Gemeinschaft, war auch völlig klar. Und dann wegen der Kinder. Man hat wegen der Kinder geheiratet, nicht wegen der Liebe. Die Habsburger haben wegen der Länder geheiratet, die Bauern wegen der Wiesen. Damit die Wiese zur Wiese heiratet. Ja schon, das glaube ich schon. Das waren sehr vernünftige Gründe damals. Also das mit der Liebe, das kommt erst spät. Also die Kinder wurden verheiratet, weil die Alten etwas erreichen wollten. Das ist auch eine hochinteressante These. Schauen sich die arabische Kultur an, die Vormoderne, da passiert das. Bis heute noch, dass das ein Geschäft der Väter ist, zu Hause die Töchter zu verheiraten und wehe, ein Mädel sagt, ich suche mir meinen Mann selber, womöglich einen Christen. Ja. Und dann, wenn das sehr streng ist, dann gibt es Ehrenwort. Das gehört noch zu dieser alten arabischen Kultur. Das ist streng, das ist brutal, das ist unzulässig. Wenn das bei uns gemacht wird, das sage ich gerne so. Aber das gehört zu manchen Kulturen. Ich habe mal das Glück gehabt, auf einer meiner Reisen, siehe mein Großvater, der nur den Speckanzug für Linz hatte, ja. Aber ich war mal in den Philippinen und hatte eine Klosterschwester uns mitgenommen zu den sogenannten Dumagats. Das hat mich sehr beeindruckt. Ja. Das ist ein Stamm, der noch auf Steinzeitniveau lebt, mitten in tiefen Wäldern, aber die Kirche hat Kontakt zu denen gehabt. Weil schon eine abenteuerliche Reise dorthin zu kommen. Und dann haben sie uns gezeigt, wie geheiratet wird dort. gerecht. Da gibt es keine Eheleute, die dabei waren, sondern nur die zwei Väter sitzen an einem Tisch, ein riesiges Holzbrett, und jeder der zwei Männer hat einen Dolch in der Hand und rammt diesen Dolch in dieses weiche Holz. Schon klar, was die Botschaft heißt. Ein kleiner Stamm. Wenn die Ehe nicht funktioniert, ist das bedrohlich für den Stamm. Die Väter sagen, wenn die heiraten und da geht jemand fremd von den beiden, ist er des Todes. Also daher das Messer in das Holz hinein, und das ist das Hochzeitsritual. Ist nicht sehr romantisch, oder? Aber brutal. Ich sage, für den Stamm dort ist das für das Überleben gedacht. Die hätten nicht überleben können, hätten die ein Ehechaos sich da leisten können, konnte man sich in dieser Zeit auf diesem kulturellen Niveau nicht leisten. Nun, das hat sich dramatisch verändert, wenn Sie jetzt so schauen, noch einmal früher und heute, zuerst Mann und Frau, jetzt schauen Sie sich die Liste an, Mann und Frau, Frau mit Kindern, Mann mit Kindern, Frau und Frau, neuestens auch, ich zeige Ihnen gleich ein Bild, Frau und ihre Frauen, Mann und Mann, dann streitet man ums Adoptionsrecht oder Wohngemeinschaften. Also es ist unglaublich bunt geworden heute, ja? Die Kombinationen, die man sich ausdenken kann. Das Unzertrennlich hat sich auch aufgesplittert als unzertrennlich, oder es ist auch scheidbar geworden. Ja, auch einmal zu einer Durchuntersuchung bei den Schwestern, den Salvadorianern in St. Josef Krankenhaus, dann kam einer schnell hereingelegt neben mich hin, und dann kam jemand zu Besuch und sage ich, schön, ihre Frau hat sie besucht, sagt, ist nicht meine Frau, sage ich, ja, was denn dann? Er sagt, es ist eine Lebensabschnittspartnerin. Das hat völlig ohne Aufregung gesagt. Das war seine Lebensabschnittspartnerin. Die hatte jetzt eine Zeit lang, und ja, mit der lebt er jetzt. Also diese konsekutive Polygamie, verstehen Sie schon das Wort? So eine nach der anderen. Der Abraham hat alle gleichzeitig noch gehabt. Der große Glaubensvater Abraham war polygam. Das steht in der Bibel drin. Ob es uns gefällt heute dogmatisch oder nicht, das war so. Weil Kultur. Und heute sagen wir, mehrere Ehen hintereinander ist in Europa zum Normalfall geworden. Und manche Leute entschuldigen das sehr schnell, weil sie sagen, ja klar, früher hat eine Ehe im Schnitt kaum mehr als 10 Jahre gedauert, denn spätestens beim 10. Kind ist die Frau im Wochenbett gestorben. Ja. Das ist häufig passiert, dass die Frauen, die das Kinderkriegen nicht überlebt haben, durch die Infektionen, manchmal übrigens auch durch die Taufe, weil dann hat man ja die Hebamme verpflichtet, wenn das Kind nicht rauskommen konnte aus dem Mutterschoß, dass man in den Mutterschoß spritzen musste, mit der Taufspritze. Ich kann es Ihnen mal zeigen, wenn ich wieder mal komme. Ich habe so ein Foto gefunden, und da gab es einen Film auch über Hebammen, wo das im Gebäck dabei sein musste. Ja, das ist ein berühmter Film gewesen damals. Und das haben dann 1903 die Kultusminister in Preußen verboten, weil sie gesagt haben, da sterben zu viele Kinder und Frauen am Infekt durch die Taufe. Und das kann ja doch nicht der Sinn der Taufe sein, dass jemand noch schneller ins ewige Leben kommt. Und zwar gleich all inclusive, beide zusammen. Das kann man sich so nicht vorstellen. Und dann natürlich das mit dem Kindererzeugen, das sehen Sie auch. Es gibt Paare mit Kindern, es gibt Paare ohne Kinder, es gibt Kinder ohne Mann, das gibt es auch neuestens, ja, das funktioniert bei manchen Frauen. Es gibt Kinder von Leihmüttern, es gibt alles Mögliche, es gibt Patchwork-Familien, kennen Sie das? Da habe ich eine Karikatur gefunden, die ist ganz nett, da sagt, diese Karikatur sagt, diese Frau erklärt gerade die Kinder, ja, wenn Sie das Englisch lesen können, das ist unsere Tochter und das ist mein Sohn von meiner ersten Ehe und das ist Johns Tochter, das ist der Mann neben ihr, von seiner zweiten Ehe, und ich habe überhaupt keine Idee mehr von wem der letzte ist. Das ist Patchwork-Familie. Dann habe ich dieses Bild gefunden, wollt ihr meine Frau werden? Das ist in Brasilien, ja, Bericht von Brasilien berichtet worden, dass da drei Frauen einander geheiratet haben. Ja, man fragt sich ja auch, warum müssen das unbedingt nur zwei sein? Ja, das ist auch so eine Vorstellung, die wir natürlich traditionellerweise haben, weil wir sagen, Liebe zwischen Mann und Frau, aber warum nicht zwischen zwei Frauen, warum dann nicht zwischen drei Frauen zum Beispiel? Das ist doch ein schönes Bild, diese drei Frauen, nicht? Also, die haben dann in Brasilien geheiratet. Nun, ein weiterer Punkt noch zur heutigen Situation. Das ist der Hang zur Halbierung der Liebe. Das ist sehr bekannt, dass viele Leute das machen. Sie sehen auch diese kleine Karikatur, die ist ganz nett. Kann ich die Stelle mit den schlechten Taten noch einmal hören, bevor ich mich endgültig entscheide? bringen Sie nicht schärfer hin, aber sehen Sie die Liebe sehen und Gott glauben. Also das heißt, Sie haben, wenn Sie verheiratet sind, haben Sie ja das mitgekriegt, dass Sie gesagt haben, in guten und in bösen Taten. Ich finde das gar nicht so schlecht, weil das hat etwas mit dem Namen zu tun. Ja? Dass die Person gemeint ist und nicht etwas an dieser Person, zum Beispiel nur die guten Tage. Ja? Das sagen so manche heute so schnell vor sich hin und sagen, ja, ich will heiraten. Bei Trauungsgesprächen höre ich das manchmal. Und da muss ich natürlich protestieren, weil ich sage, das ist nicht das Ehesakrament, das Sie dann schließen wollen, sondern das ist ein Ehearrangement, das Sie eingeht. Weil die sagen, ich will dich heiraten, aber nur solange es gut geht. Das widerspricht ein bisschen ihrer Sehnsucht, aber manche sind dann schon ziemlich realistisch cool, weil dann sehen sie, wie das bei ihren Eltern gelaufen ist und dann sagen sie, naja, für ein ganzes Leben lang und dann bin ich gebunden und dann möchte ich wieder raus aus dieser schlechten Situation, dann kann ich nicht mehr, wenn ich kirchlich geheiratet habe. Und deswegen ist dieser Satz von den guten und bösen Tagen zu den guten Tagen allein schon häufig anzutreffen. Wir nennen das in der Wissenschaft heute die Halbierung der Liebe. Ich finde das eine überlebenswerte Aussage. Die Liebe wird halbiert. Weil im Grunde genommen, also sagen wir ja, dass zur Liebe das Leiden auch dazu gehört, also die bösen Tage. Also nochmal dort, wo ich groß geworden bin, Oberes Mühlviertel, haben Sie jetzt schon mitgekriegt, da haben wir einem gesagt, den man geliebt hat, den man gern gehabt hat, ich kann mich sehr gut leiden, kennen Sie auch den Satz, kann ich wirklich gut leiden. Ja? Das heißt, wir sagen einem Menschen, erklären wir unsere Liebe, indem wir sagen, dich kann ich gut leiden. Ich kann dich leiden, das ist nicht, ich habe dich romantisch lieb und man ist verklärt auf der Wolke 7 und so, das ist nicht die eigentliche Wahrheit des Liebesbekenntnisses, sondern ich kann dich gut leiden. Freilich, es gibt auch ein unerträgliches Leid, dem man weg muss. Ich glaube, dass man schon verstehen kann, dass die Kirche auch früher akzeptiert hat, dass Paare von Tisch und Bett getrennt werden, wenn er gewalttätig ist, wenn er Alkoholiker wird, wenn es für die Kinder nicht gut ist, wenn es für die Erwachsenen nicht gut ist. Das hat die Kirche schon akzeptiert, die Trennung von Tisch und Bett, aber hat gesagt, das ist nicht eine Scheidung der Ehe, sondern nur der Eheleute. Das ist zumindest für das Überleben sehr vernünftig gewesen. Das ist übrigens auch eine nette Karikatur, auch zu dieser Halbierung der Liebe. Hase, du musst jetzt ganz tapfer sein, ich werde dich auch in 9 Jahren nicht verlassen. So ein bisschen die Umdrehung dessen, was man so heute meint, versprochen zu haben. Ja, er hält einfach die Treue und sagt, sei nicht enttäuscht, ich bin dir auch im nächsten Jahr wieder so treu wie bisher. Also die Destabilisierung der überlebenswichtigen kleinen Lebenswelten, das versteht man schon, weil das Vertrauen, die Gefühle halt sehr zerbrechlich sind. Das Papier ist ziemlich streng und klar, aber die Gefühle sind sehr wandelbar. Ich glaube, das ist eine wichtige Erfahrung, dass die Ehe, wenn man sie auf die Gefühle baut, sehr destabilisiert. Und dann gehen die Leute eben auseinander. Es gibt auch sehr große Probleme heute, was die Ehen auch sehr belastet, diese Vereinbarung von beruflicher und familialer Lebenswelt. Ich glaube, in der letzten Männer-Frauen-Studie entdeckt, dass 72% der Leute sagen, wir sind vor allem dann, wenn wir einen Angehörigen zu Hause pflegen, maßlos überfordert. Ich glaube, dass die Überforderung durch die Pflege mindestens so groß werden kann, wie die Überforderung durch ein Kind, das ein Paar bekommt und gleichzeitig fragt, wer von uns beiden geht arbeiten weiterhin. Und wenn dann beide arbeiten gehen wollen, dann ist das für die Frauen vielfach fast unerträglich. Ein unerträglicher Stress. Wir halten das fest, weil wir dann nachher noch einmal kurz darauf zurückkommen. Die hohe berufliche Mobilität destabilisiert. Wir haben in Österreich ein paar getraut, wirklich pfiffige junge Leute, die sind jetzt 40. Und der Mann ist halt ständig für seine Firma, ich glaube, der Föst ist da im internationalen Kraftwerkbau, der ist ständig entweder in China oder in Afrika oder dort, wo eben ein Kraftwerk gebaut wird. Der ist manchmal, kommt er daheim vorbei. Ja. Und das ist für eine stabile Ehe nicht so einfach, diese hohe berufliche Mobilität. Und umgekehrt, manche haben dann schon im Vorhinein heute so viele soziale Abstiegsängste, dass sie schon gleich gar nicht heiraten. Wenn Sie dem Papst ein bisschen zuhören, der ermutigt die jungen Leute wieder, dass sie sich doch trauen. Ja, der Liebe zu trauen, das ist vielleicht ganz gut. Aufgrund